Radio SRF.
Uhr Radio SRF, Echo der Zeit. Goldinitiative, ein Reizwort für den Präsidenten der Nationalbank.
Würde diese Initiative angenommen, so würde das die Erfüllung des Auftrages der Nationalbank sehr erschweren.
Wieso, Thomas Jordan? Und wo bunkert die Nationalbank ihr Gold? Giftgas, ein Horror im syrischen Bürgerkrieg. Nur, wie weist man das nach?
Das Zentrale ist, Proben zu finden, aus denen man entnehmen kann, dass der Stoff tatsächlich angewendet worden ist.
Sagt der Experte für Chemiewaffen und Nespresso, Hoffnung im Kanton Freiburg. Und Frust.
Je sais pas si Romain veut s'enrichir avec ça. Je crois pas. Quand on fait des milliards de bénéfices, puis qu'on n'a pas payé son terrain, puis pas d'impôts. Alors, c'est ça le problème.
Nestlé verdient Milliarden und zahlt keine Steuern für die neue Kapselfabrik. Augenschein in Romont. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank hat heute etwas getan, was er eigentlich nie tut. Er hat sich zur Politik geäußert. Konkret hat Thomas Jordan sich gegen die Goldinitiative der SVP ausgesprochen. Die will die Nationalbank verpflichten, 20% ihrer Aktiven in Gold zu halten. Ich habe Barbara Widmer von unserer Wirtschaftsredaktion gefragt, was stört Jordan daran?
Der Nationalbankpräsident fürchtet, die Handlungsfreiheit der Nationalbank wäre eingeschränkt, wenn dereinst die Vorgabe gelten sollte, dass sie eben mindestens 20% ihres Vermögens in Gold halten müsste. In der heutigen Situation müsste die Nationalbank tonnenweise Gold zukaufen, das sie dann nie wieder veräußern dürfte. Diese Aussicht gefällt ihm ganz und gar nicht, denn auch der Goldpreis schwankt.
Nationalbanker äußern sich normalerweise nicht zur Politik. Hat dieser Auftritt von Jordan heute bei Politikern Kritik ausgelöst?
Ich habe mit Luzi Stamm, einem der Mitstreiter der SVP-Goldinitiative, gesprochen. Der hat betont, man liebe es überhaupt nicht, wenn sich die Nationalbank zu politischen Themen äußere. Im Fall der Goldinitiative gäbe es aber eine Ausnahme. Er habe Verständnis, dass die Nationalbank Position bezieht in dieser Frage und ihren Standpunkt klar macht, weil sie in dieser Initiative direkt in ihrem Kerngeschäft betroffen ist.
Die Nationalbank hat heute auch ihr Schweigen zum Lagerort des Nationalbankgoldes gebrochen. Wo müssen Panzerknacker jetzt bohren?
Also wir wissen nun, dass es nicht im Fort Knox in den USA ist, sondern dass der Großteil in der Schweiz lagert. Wo genau sie bohren müssen, will die Nationalbank eben doch nicht verraten. Ich meine aber zu wissen, dass mindestens ein Teil des Schweizer Goldschatzes unter dem Berner Bundesplatz lagert.
Der Tipp von Barbara Widmer. Welche Konsequenzen die Goldinitiative beispielsweise für den Mindestkurs zum Euro hätte, Sie hören es hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Konrad Muschk.
Die Aktionäre der Credit Suisse sind mit den Vergütungen für das oberste Management der Bank mehrheitlich einverstanden. Die Zustimmung an der Generalversammlung zum Vergütungsbericht lag bei 88%. Zudem gaben die Aktionäre dem Verwaltungsrat freie Hand bei der Belohnung von Mitarbeitern in Form von Aktien, entgegen der Empfehlung der Stimmrechtsberatungsfirma ISS. Ältere Armeewaffen sollen künftig in Waffenregistern erfasst werden. Das schlägt die zuständige Kommission des Ständerates vor. Ehemalige Soldaten, die ihre Armeewaffen behalten haben, müssten diese beim kantonalen Waffenregister melden. Damit will die Kommission den Waffenmissbrauch stärker bekämpfen, wie sie mitteilt. Die Nachregistrierung der Armeewaffen fordern auch die kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Im Parlament fand dies bisher keine Mehrheit. Zur Höhe des Umwandlungssatzes bei den Pensionskassen soll es keine Volksabstimmungen mehr geben. Das jedenfalls ist die Meinung der Sozialkommission des Nationalrats. Sie hat beschlossen, dass dieser Mindestumwandlungssatz und der Mindestzins nicht mehr auf Gesetzesstufe festgeschrieben werden sollen. Vor 3 Jahren hat es an einer Referendumsabstimmung ein klares Volksnein gegeben zur Herabsetzung des Umwandlungssatzes. Dieser ist entscheidend bei der Berechnung der Renten aus dem angesparten Kapital. Nun ist es Fakt, der Krankenkassenverband Santé Suisse verliert 2 seiner größten Mitglieder. Die beiden Krankenkassen CSS und Helsana treten auf Ende Jahr aus. Sie gründen gemeinsam mit der Sanitas einen neuen Verband. Bei CSS und Helsana sind rund 2,4 Millionen Menschen versichert. Die Schweizer Krankenkassen streiten sich um sogenannte gute Risiken. Das sind junge, gesunde Versicherte. Bei den Lohnkontrollen zu den flankierenden Maßnahmen beim freien Personenverkehr sind 2012 mehr Verstöße festgestellt worden als im Jahr davor. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, waren es vor allem Verstöße gegen die in den Branchen vereinbarten Mindestlöhne. Am Himmel über Zürich kamen sich in den vergangenen Wochen zweimal Flugzeuge gefährlich nah. So hielten Ende März zwei Passagierflugzeuge der Swiss den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht ein. Mitte April kamen sich eine portugiesische und eine irische Maschine zu nah. Laut der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle beträgt der Mindestabstand horizontal 9 Kilometer und in der Höhe 300 Meter. Die Flugsicherung Skyguide will nun untersuchen, ob es sich um Fehler der Piloten oder um ein technisches Problem handelte. Die US-Konjunktur hat zu Jahresbeginn deutlich an Stärke gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt der weltgrößten Volkswirtschaft legte im ersten Quartal 2013 um 2,5% zu, wie das Handelsministerium mitteilt. Die Konsumenten gaben so viel aus wie seit Ende 2010 nicht mehr, auch wenn die Einkommen wegen höherer Steuern gesunken sind. Italiens früherer Ministerpräsident Silvio Berlusconi zeigt sich optimistisch, dass bis zum Sonntag eine neue Regierung gebildet werden kann. Er selbst habe kein Interesse an einem Ministerposten in der Koalitionsregierung aus seinem eigenen Mitte-Rechts-Bündnis und der Demokratischen Partei von Enrico Letta. Dieser hatte von Staatspräsident Napolitano den Auftrag bekommen, eine neue Regierung zu bilden. Sie soll, laut Medienberichten, aus einer Mischung von Politikern und Experten bestehen. Der US-Country-Sänger George Jones ist im Alter von 81 Jahren in Nashville gestorben. Dies gab sein Management bekannt. Der Grammy-Gewinner feierte mit Hits wie White Lightning und The Race is On große Erfolge. Die New York Times feierte ihn in einem Nachruf als den maßgeblichen Country-Sänger des letzten halben Jahrhunderts. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.856 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index unverändert bei 14.700 Punkten. Der Euro wird zu einem Franken 22,72 gehandelt, der Dollar zu 94 Rappen 23. Und das Wetter? In der Nacht und am Samstag teils kräftiger Regen, im Norden oberhalb von 700 bis 1500 Metern Schnee, Temperaturen um 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 2 Kultur, SRF 4 News und der SRF Musikwelle. Das Gold des Anstoßes, was die Goldinitiative für die Nationalbank heißen könnte. Das Gas des Schreckens, was man weiß über syrisches Giftgas und wie man es nachweist. Dann...
Meine Damen und Herren, das ist doch Kabarett in seiner höchsten Vollendung.
Ein Kleinaktionär an der Generalversammlung der CS. Immerhin, Verwaltungsräte haben weniger zu lachen als auch schon. Nichts zu lachen hat die Santé Suisse, der Krankenkassenverband teilt sich. Überhaupt nichts zu lachen und fast nichts in der Tasche haben die Liquidatoren von Tschernobyl.
Мы минимальщики, независимо от того, у кого какая группа инвалидности, у кого сколько диагнозов.
Egal wie krank, wir bekommen alle nur eine Minimalrente. Und minimal frei, das sind die ungarischen Medien. Redaktionsbesuch bei Journalisten, die sich wehren. Echo der Zeit, die Sendung gibt es auch als Podcast unter srf.ch. Die Goldinitiative der SVP lässt Nationalbankpräsident Thomas Jordan also um seinen Handlungsspielraum bangen. Muss die Nationalbank künftig einen Fünftel ihres Vermögens in Gold halten? Könnte sie den Mindestkurs von 1,20 gegenüber dem Euro wohl nicht mehr halten? Barbara Widmer.
SVP-Nationalrat Luzi Stamm ist einer der Väter der Goldinitiative. Für ihn garantieren hohe Goldreserven einen stabilen Franken.
Es ist wichtig, Gold zu halten, weil wir unglaubliche Unsicherheitsfaktoren haben. Man muss nicht Ökonom sein, um vorauszusagen, dass in 2, 3, 4 Generationen Gold immer noch Gold wert sein wird. Aber ob Dollar und Euro und andere Währungen noch etwas wert sind, das weiß man nicht. Folglich ist es so oder so positiv, wenn wir einen großen Goldschatz im Hintergrund haben.
Die Nationalbank sitzt bereits auf einem großen Goldschatz. Der Großteil der gut 1000 Tonnen, die die Nationalbank besitzt, lagert in der Schweiz, der Rest in Großbritannien und in Kanada.
Ich bin sehr zufrieden, dass die Nationalbank geantwortet hat. Das ist ja sensationell, dass unsere Initiative bereits nach wenigen Wochen den Effekt hat, dass Transparenz geschaffen worden ist.
Freut sich Nationalrat Stamm. In der Frage nach Transparenz, wo der Schweizer Goldschatz lagert, ist die Nationalbank den Initianten also entgegengekommen. Die übrigen Forderungen lehnt Nationalbankpräsident Thomas Jordan ab.
Würde diese Initiative angenommen, so würde das die Erfüllung des Auftrages der Nationalbank sehr erschweren.
Die Initiative verlangt, dass die Nationalbank künftig 20% ihres Vermögens in Gold anlegen müsste. Eine Maßnahme wie die Einführung eines Mindestkurses von einem Franken 20 gegenüber dem Euro wäre bei einem Ja zur Initiative wohl kaum mehr möglich, fürchtet Nationalbankdirektor Jordan.
Wenn wir eine solche Maßnahme wie den Mindestkurs eben einführen, müssen wir davon ausgehen, dass wir die Bilanz in kurzer Zeit sehr stark ausdehnen müssen. Und das würde bedingen, dass wir dann sehr viel Gold dazu kaufen müssen.
Seit der Einführung des Mindestkurses vor gut eineinhalb Jahren hat sich der Devisenberg der Nationalbank mehr als verdoppelt. Inzwischen besitzt sie für fast 440 Milliarden Franken fremde Währungen. Der Großteil davon sind Euro, die die Nationalbank aufgekauft hat, um den Mindestkurs von 1,20 zu verteidigen. Zurzeit sind nur rund 10% der Aktiven durch Gold gedeckt. Würden die Vorgaben der Initiative bereits gelten, müsste die Nationalbank also tonnenweise Gold zukaufen. Und dieses Gold dürfte sie dann nie mehr wieder verkaufen. Auch das verlangt die Initiative.
Es kann eine Situation ergeben, wo wir nur noch Gold haben, wo wir auch dann eben die Bilanz nicht verkürzen können, obwohl wir das eigentlich müssen, um die Preisstabilität aufrechtzuerhalten. Und das erschwert dann eben die Erhaltung der Preisstabilität sehr stark.
Die Nationalbank fürchtet also, in ihrem geldpolitischen Handlungsspielraum eingeschränkt zu werden, falls die Goldinitiative vom Volk angenommen werden sollte. Mitinitiant Luzi Stamm winkt ab.
Mindestkurs ja oder nein, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist Sache der Nationalbank, so schwierig das ist. Aber mit der Goldinitiative hat sie nichts zu tun. Richtig ist, dass die Nationalbank im jetzigen Stand der Dinge Gold dazu kaufen müsste. Anders gesagt, sie müsste ziemlich genau diese Menge dazu kaufen, welche sie leider in den letzten 12 Jahren verkauft hat.
Thomas Jordan gefällt diese Aussicht ganz und gar nicht. Zu viel unverkäufliches Gold in den Tresoren der Nationalbank erschwerte die Geldpolitik, befürchtet der Notenbanker. Zudem werfe Gold keinen Zins ab. Deshalb könnten die Gewinnausschüttungen an Bund und Kantone gefährdet sein. Zuletzt war es immerhin 1 Milliarde. SVP-Nationalrat Stamm zeigt sich unbeeindruckt. Ihm und seinen Mitstreitern geht es um Grundsätzlicheres.
Wir reden hier von Summen, die sind viel, viel, viel höher. Die Nationalbank hat Hunderte von Milliarden in andere Währungen investiert. Das war ein Fehler, das Gold zu verkaufen und auf andere Währungen zu setzen.
Lieber Gold als Geld. Der Preis spielt den Initianten keine Rolle. Die Geldpolitik der Nationalbank rührt also auch an Emotionen und Glaubensfragen. Das zeigt einmal mehr die Goldinitiative.
Barbara Widmer. US-Präsident Barack Obama hat gegenüber Syriens Präsident Assad eine rote Linie gezogen. Einen Einsatz von Chemiewaffen im syrischen Bürgerkrieg würden die USA nicht tolerieren. Gestern nun hieß es aus dem Weißen Haus, man gehe davon aus, das syrische Regime habe in kleinem Umfang Chemiewaffen eingesetzt. Das besagten Geheimdienstberichte. Stefan Mogel ist Leiter des Fachbereichs Chemie am ABC-Institut in Spiez und er ist Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der OPCW, der Organisation, die im Auftrag der UNO die Verwendung von Chemiewaffen in Syrien untersuchen soll. Ich habe Stefan Mogel gefragt, für wie gesichert halten Sie es, dass in Syrien Chemiewaffen eingesetzt wurden?
Vor wenigen Tagen haben Frankreich und England die UNO darüber informiert, dass sie relativ verlässliche Informationen hätten, dass Chemiewaffen eingesetzt worden wären. Die USA teilen nun offenbar diese Einschätzungen und haben das auch in den Medien bekannt gemacht.
Die Geheimdienste sollen sich bei ihrer Erkenntnis auf Proben aus Syrien gestützt haben. Wie sind die da drangekommen?
Wie die Geheimdienste an solche Proben gekommen sind, das ist immer schwierig zu sagen. Im Prinzip jede Person, die zur richtigen Zeit vor Ort ist, kann natürlich so eine Probe nehmen. Es ist auch möglich, dass jemand eine Probe genommen hat und die dann weitergegeben hat. Das ist natürlich dann ein wichtiges Argument, wenn man die Beweiskette überprüfen will. Aber es scheint schon der Fall zu sein, dass England und Frankreich Proben erhalten haben, die sie auch analysieren konnten.
Was für eine Probe braucht man denn, um Chemiewaffen nachzuweisen?
Generell unterscheidet man zwischen Umweltproben und klinischen Proben. Bei Umweltproben spricht man von allem, das man in der Umwelt nehmen kann. Sind das Munitionsfragmente, sind das Bodenproben dort, wo die Munition eingeschlagen hat? Sind es allenfalls Kleidungsstücke von Personen, die einem Stoff ausgesetzt gewesen sind? Bei klinischen Proben spricht man dann von Personen, die davon ausgehen, dass sie durch den Stoff vergiftet wurden und denen man dann Urin- oder Blutproben entnommen hat und versucht, den Stoff darin nachzuweisen.
In Syrien soll Sarin eingesetzt worden sein. Was ist das für ein Gift?
Sarin ist einer der bekannten Nervenkampfstoffe, der sehr schnell wirkt und bei entsprechender Dosis dann auch relativ schnell zum Tod führen kann.
Nun ist ein Team der Organisation für das Verbot chemischer Waffen bereit, um im Auftrag der UNO die Lage in Syrien zu untersuchen. Sie sind Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats dieser Organisation. Wo steht denn diese Waffenkontrollmission im Moment?
Soweit ich weiß, ist das Team einsatzbereit. Das Team setzt sich zusammen aus Experten der WHO und aus Inspektoren der OPCW. Die haben sich auf diese Mission vorbereitet und gemäß UNO-Generalsekretär könnten die ihre Aufgabe innerhalb von 24 oder 48 Stunden aufnehmen. Das Schwierige bei seiner Mission ist am Anfang immer sicherzustellen, dass das Team sicher einreisen kann und es keinen unnötigen Risiken in einer solchen Krisensituation ausgesetzt ist.
Stefan Mogel, Sie haben selbst als Waffeninspektor gearbeitet. Wenn man jetzt in so ein Land kommt, wo der Einsatz von Chemiewaffen vermutet wird, wie geht man da vor?
Generell ist die Vorgehensweise immer das Gleiche. Es ist eine Fact-Finding-Mission, also man möchte Beweise sammeln, mit denen man nachher sicher darlegen kann, ob es zu einem Chemiewaffeneinsatz gekommen ist. Dazu befragt man Zeugen, das heißt, man befragt Personen, die den Einsatz beobachtet haben. Aber wie wir vorher angesprochen haben, ist natürlich das Zentrale, Proben zu finden, aus denen man entnehmen kann, dass der Stoff tatsächlich angewendet worden ist.
Andere Methoden, beispielsweise den Einsatz von Satelliten oder so, das gibt es nicht.
Aus Satellitenbildern könnten Sie so etwas nicht entnehmen. Sie können dort nicht sehen, ob Chemiewaffen eingesetzt worden sind.
Nun sind C-Waffen fast in der ganzen Welt geächtet. Syrien ist eines von wenigen Ländern, die dem Chemiewaffenübereinkommen nicht beigetreten sind. Aber lässt sich überhaupt kontrollieren, ob ein Land wirklich keine C-Waffen mehr hat? Die sollen ja relativ leicht herzustellen sein.
Die Betonung ist auf relativ. Ein toxischer Stoff ist noch keine chemische Waffe. Sie brauchen dazu immer ein Verteilsystem. Und für militärisch relevante Mengen spricht man doch dann von einem gewissen Waffenarsenal. Es wird ja auch bei Syrien wird vermutet, dass es dort hunderte von Tonnen Chemiewaffen gibt und dass die entsprechende Munition zum Verteilen dieser toxischen Stoffe auch vorhanden ist. Wenn Sie fragen, wie kontrolliert man das, um sicherzustellen, dass ein Land keine Chemiewaffen herstellt, geht es im Rahmen des Chemiewaffenübereinkommens vor allem darum zu verhindern, dass militärisch signifikante Mengen hergestellt werden. Und zu diesem Zweck reichen die Vertragsstaaten Deklarationen ein, das heißt, sie machen Angaben darüber, ob sie jemals Chemiewaffenprogramme gehabt haben. Und das wird dann von dieser Organisation, dieser OPCW, wird das auch regelmäßig überprüft.
Stefan Mogel, er leitet den Bereich Chemie am ABC-Fachinstitut in Spiez und er ist Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Die Zeiten, als Aktionäre die Traktanten der Verwaltungsräte mit sowjetischen Mehrheiten von 98% und mehr durchgewunken haben, sind vorbei. Externe Stimmrechtsberater werden immer wichtiger. Die amerikanische ISS zum Beispiel Die spielte eine zentrale Rolle, als bei der Bank Julius Baer oder beim Biotech-Unternehmen Actelion die Aktionäre vor kurzem Nein sagten zum vorgelegten Vergütungsbericht. Auch Urs Rohner, der Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse, hat an der heutigen Generalversammlung den Druck von ISS zu spüren bekommen. Evelyn Kobler war dort.
Traktandum 4.2. Bis dahin war alles glatt gelaufen an der Generalversammlung der Credit Suisse im Zürcher Hallenstadion. Doch bei Traktandum 4.2 wurde es für den CS-Verwaltungsrat spannend. Es ging um die Schaffung von neuen Aktien, die für Bonusprogramme verwendet werden sollen. ISS hatte hier Opposition angekündigt. Wie viele Aktionäre, Pensionskassen oder Versicherungen jeweils den ISS-Empfehlungen folgen, ist nicht klar. 15-25% der Stimmen dürften es aber verschiedenen Schätzungen zufolge durchaus sein, was beachtlich ist. Vor allem, wenn bei einem Traktandum wie bei der Schaffung von neuen Aktien für Bonusprogramme eine Zweidrittelmehrheit nötig ist. Der Antrag kam letztlich durch mit 75% Ja-Stimmen. Urs Rohner war hörbar erleichtert.
Ich danke Ihnen dafür herzlich. Ich weiß, dass Abstimmungen über bedingte Kapitalerhöhungen immer eine ganz besondere Sache sind.
ISS, der mit Abstand wichtigste Stimmrechtsberater in den USA, hält den Verwaltungsrat der Credit Suisse auf Trab. Nicht nur während der Generalversammlung, sondern bereits vorher. Etwa beim Überarbeiten des Vergütungssystems hatte sich die Credit Suisse intensiv mit ISS auseinandergesetzt. Die Grossbank wollte sicherstellen, ISS bei diesem Traktandum mit im Boot zu haben und hat punkto Transparenz, Lohn- und Bonussystem die Anforderungen von ISS berücksichtigt. Urs Rohne sagte nach überstandener Generalversammlung dazu:
Ich meine, wir pflegen seit vielen Jahren den Dialog mit diesen institutionellen Stimmrechtsberatern. Das ist auch wichtig. Die machen die Sache auch gut und vernünftig, aber wir pflegen auch einen sehr intensiven Dialog. Wir sagen ihnen auch, wenn wir nicht derselben Meinung sind.
Den weltweit wichtigsten Stimmrechtsberater einfach links liegen zu lassen, ist keine Option mehr für Verwaltungsräte von internationalen Großkonzernen. Das mussten die Bank Julius Baer und das Biotech-Unternehmen Actelion jüngst erfahren. Ihre Aktionäre sagten, angeführt von ISS, Nein zum Vergütungsbericht. In diesem Jahr war das Votum noch nicht bindend. Das dürfte sich mit der Umsetzung der Minderinitiative aber schon bald ändern. Diesem Druck müsse man sich stellen, so Rohne.
Sie werden natürlich sagen, was Sie davon halten, und in einem gewissen Sinn schaffen Sie auch Transparenz, weil damit natürlich klar wird, was zumindest in einer gewissen Seite als beste Standards angeschaut wird und wie man dann als Gesellschaft innerhalb dieser Kriterien abschneidet.
Er lässt aber auch durchblicken, ihm ist nicht ganz wohl damit, dass die Stimmrechtsberater nun derart an Einfluss gewinnen.
Aus, ich würde sagen, Corporate Governance-Sicht oder aus gesellschaftspolitischen Gründen ist es meines Erachtens aber ganz wichtig, dass Aktionäre letztlich selber entscheiden und selber abstimmen. Sonst kommen sie in eine Situation, wo am Schluss Leute entscheiden über Entscheide bei Generalversammlungen von Grossfirmen, die selber keine Aktie haben. Das kann ja wohl im Sinne der Corporate Governance nicht richtig sein.
Kommt hinzu, dass es im Beratungsmarkt für Grossinvestoren wie Pensionskassen, Versicherungen oder Hedgefonds kaum Wettbewerb gibt. In den USA spricht man von einem Duopol. ISS und Glass Lewis dominieren das Beratungsgeschäft. Auch hier in der Schweiz sind die relevanten Stimmrechtsberater an einer Hand abzuzählen. Mit Blick auf das Aktionariat der Credit Suisse hofft Urs Rohner:
Ganz wichtig ist, dass die Aktionäre letztlich das lesen, zur Kenntnis nehmen, sich damit auch auseinandersetzen, aber am Schluss eigenverantwortlich auch ihre Entscheidungen fällen. Das würde ich mir wünschen.
Urs Rohner, der Präsident des CS-Verwaltungsrats, in einem Beitrag von Evelyn Kobler. Es ist 19.23 Uhr, Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Und hier geht es weiter mit bittersüßem Nespresso im Kanton Freiburg. Einfach nur bitteren Schicksalen rund um Tschernobyl und dem harten Brot von unabhängigen Journalisten in Ungarn. Zuerst aber Gesundheitspolitik in der Schweiz. Da reden heute schon viele mit. Der Bund, Kantone, Ärzte, der Krankenkassenverband. Künftig gibt es eine laute Stimme mehr. Zwei der größten Krankenkassen verlassen nämlich den Branchenverband Santé Suisse und gründen einen eigenen zweiten Verband. Noch mehr Konflikte sind programmiert. Christine Wanner.
Cura Futura heißt der neue Krankenkassenverband, gegründet von den Großen der Branche. CSS, Helsana und Sanitas versichern rund 3 Millionen Menschen zusammen und wollen die Führung bei der Gesundheitspolitik übernehmen. Diese Absicht wird durch den Verbandspräsidenten verkörpert, FDP-Nationalrat und Arzt Ignazio Cassis.
Das Wichtige, was wir vermitteln wollen, ist Vertrauen ins System, Vertrauen in die Krankenkassen, die heute oft und nicht immer unbegründet als teuflisch angesehen werden.
Wenig Freude über die angekündigte Neugründung hat natürlich Santé Suisse. Der Verband verliert mit CSS und Helsana die Nummer 1 und 3 im Markt und entsprechende finanzielle Mittel. Präsident Christoffel Brändli befürchtet einen Image-Schaden, keinen Image-Gewinn.
Politisch gibt es keine gute Situation. Ich glaube, die Politik erwartet von den Versicherern, dass sie geschlossen austreten, dass sie eine Meinung der Versicherer hat. Jetzt gibt es einen Wettbewerb der Meinungen. Das gibt keine Image-Stärkung der Versicherer.
Das sei vor der Abstimmung über eine Einheitskrankenkasse wenig konstruktiv. Nein, gerade deshalb müsse Vertrauen geschaffen werden, sagt Ignazio Cassis, und er betont, wie innovativ der neue Verband sein wolle. Doch für Santé Suisse-Präsident Brändli ist klar, die großen Versicherer wollen nun ihre Interessen durchsetzen. Das sagt auch Gesundheitsökonom Stefan Hill.
Seit Jahrzehnten schwelt dieser Konflikt, dass die Großen ihre Mitgliederbeiträge zahlen in Funktion ihrer Größe, das heißt entsprechend deutlich mehr als kleine Versicherer. Wenn es um Abstimmungen geht, die vielleicht auch mal knapp ausgehen, haben sie nicht mehr Gewicht wie die Kleinen.
Und Sanitas und Helsana haben Santé Suisse wiederholt kritisiert, den Wettbewerb unter den Kassen zu behindern. Wenn die Krankenkassen ab kommendem Jahr mehrstimmig auftreten, wird auch ihr Kerngeschäft komplizierter. Die Verhandlungen mit den Vertretern des Gesundheitswesens, Spitälern, Ärzten. Ob das der Branche mehr nützt oder schadet, sei aber noch zu früh zu sagen.
Von mir aus gesehen hängt es wirklich vom Tatbeweis der beiden Verbände ab. Was bringen sie für neue Lösungsvorschläge? Sieht man dort dann wirklich eine positive Differenzierung, die neue Reformmodelle realisieren lässt?
Ab kommendem Jahr wird zumindest Cura Futura den wohlklingenden Worten Taten folgen lassen müssen. Die politische Verankerung und Vernetzung zumindest dürfte gut sein, denn ein Blick in die Interessenbindungen der National- und Ständeräte zeigt, die Sanitas und die CSS sind gut vertreten.
Christine Wanner. Romo, das malerische Städtchen im Kanton Freiburg, mausert sich zum Nespresso-Städtchen. Nestle baut dort seit gestern seine dritte Kapselfabrik in der Westschweiz. 400 bis 800 Arbeitsplätze will Nestle in Romont schaffen. Dafür zahlt der Großkonzern vorderhand keine Steuern. Das ärgert viele. Patrick Mühlhauser.
Wer mit dem Zug von Bern nach Lausanne fährt, kann dieses schmucke, mittelalterliche Städtchen auf einem Hügel nicht übersehen. Zu oberst das Schloss Romont, heute ein Museum für Glasmalerei und Glaskunst. Darunter der Ort. 5000 Leute leben hier, fast 40% davon sind Ausländer, zum Teil schlecht qualifizierte Arbeiter. Mit ein Grund, weshalb Romo eine der höchsten Arbeitslosenquoten im Kanton hat. Im Restaurant Lion d'Or. Die Arbeitsplätze von Nespresso seien hier höchst willkommen, meint dieser Gast.
Ça crée du travail, ça crée des places, ça fait marcher le commerce. Mon avis sera bon, quoi.
Er ist überzeugt, das lokale Gewerbe werde profitieren. Sein Tischnachbar ist jedoch kritischer.
Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on engage que des personnes de l'extérieur, bon marché. On ira même chercher du personnel sur France, j'ai l'impression.
Er befürchtet, dass in der Nespresso-Fabrik hauptsächlich niedrig bezahltes Personal arbeiten wird, aus Frankreich zum Beispiel. Unberechtigt ist seine Angst nicht. In der Nähe, im wattländischen Avanche, ist vor 5 Jahren eine Nespresso-Fabrik gebaut worden. Ein Viertel der Arbeiter dort sind Grenzgänger. Unten am Fuß der Altstadt, ein Bauer ist auf dem Weg in den Kuhstall.
Je sais pas si Romo est un riche hier avec ça. Je crois pas. Quand on fait des milliards de bénéfices, puis qu'on n'avait pas payé son terrain, puis pas d'impôts. Alors, c'est ça le problème.
Wenn eine Firma wie Nestle mit Milliardengewinn ihr Industrieland nicht bezahle und erst noch keine Steuern, wie soll da Romont profitieren, fragt sich der Bauer. In der Tat, Nestle bezahlt den Landpreis von gut 8,5 Millionen Franken erst in 10 Jahren. Genauso lange, 10 Jahre, erhält Romont auch keine Unternehmenssteuern. Das ist üblich für solche große Industrieansiedlungen, auch anderswo in der Schweiz. Zum Beispiel im wattländischen Avanche. Immerhin haben Nespresso je 500'000 Franken in eine Kinderkrippe und ein Sportzentrum gesteckt, rechtfertigt sich dort der Stadtpräsident. Eine junge Frau steht im Garten ihrer Schwiegermutter. Sie schaut auf die Nespresso-Baustelle in Romo und ärgert sich.
Oberflächlich sieht das natürlich super schön aus. Romo hat Arbeitsplätze. Aber wo gibt es noch Bauland? Wo wohnen die Leute?
Wo gehen sie zur Schule? Müllaufkommen, die ganze Infrastruktur, das wird explodieren. Ich frage mich eben, wann lernt Rummer aus der Geschichte?
Die Frau spielt damit auf die Verpackungsfirma Tetra Pak an. Auch diese wurde mit Steuererleichterungen nach Romont gelockt. Vor 10 Jahren entließ Tetra Pak die Hälfte der Belegschaft und stürzte Romont in eine tiefe Krise. Das Steuereinkommen brach ein, die Arbeitslosigkeit stieg. Die Frau hat Angst, das könne sich mit Nespresso wiederholen. Auch wenn Nespresso zu den 100 wichtigsten Marken weltweit gehört und letztes Jahr ein zweistelliges Wachstum verzeichnet hat. Auf einer Parkbank, gleich neben dem mittelalterlichen Turm Tura Boyer, sitzt Stadtpräsident Roger Brodard. Natürlich müsse Romo erstmal ein paar Millionen für die Ansiedlung von Nespresso investieren, sagt er.
La politique à court terme, c'est nul pour moi. On doit voir à long terme, on doit voir loin. Et puis à long terme, Nespresso, ce sera une personne morale qui paiera des impôts à Romo.
Er denke aber langfristig. Langfristig werde Nespresso viele Steuern bezahlen und so mithelfen, Infrastrukturen wie Schulen oder ein Sportzentrum zu finanzieren.
Monsieur Patrice Müller, pour révéler cette première pierre, marquer officiellement le début de cette construction.
Grundsteinlegung der Nespresso-Fabrik in Romont. Patrice Müller, Generaldirektor von Nestlé und Präsident von Nespresso.
Nous serons là pour long terme et on ne nous attire pas par des simples petits montages financiers. Donc des aides à 5-10 ans sont très très limitées dans ce que nous voulons faire.
Mit kleinen finanziellen Zückerchen und 10 Jahren Steuererleichterung könne man seine Firma auf lange Sicht hinaus nicht anlocken, sagt er. Romont sei ein strategischer Entscheid. Denn hier in der Region finde man genügend qualifizierte Arbeiter.
Et puis aussi le vote de confiance à la Suisse comme centre de production industrielle qui nous tient à cœur en tant que Nestlé et Nespresso.
Dass Nestlé und Nespresso in Romont eine Fabrik bauen, ist für Patrice Müller auch ein Bekenntnis zum Standort Schweiz. In Romont glaubt man das und hofft, dass der Erfolg der Firma anhält. Auch wenn immer mehr Konkurrenten das Modell mit den Kaffeekapseln nachahmen und Nespresso den Markt streitig machen.
In der Ukraine haben heute viele Menschen der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl vor 27 Jahren gedacht. Die Gedenkfeiern galten auch den sogenannten Liquidatoren. Sie löschten auf dem verseuchten Gelände das Feuer, räumten den radioaktiven Schutt weg und bauten ein neues Dach über den Reaktor. Viele der Liquidatoren haben bei diesen Arbeiten ihre Gesundheit ruiniert. Nun will die ukrainische Regierung ihnen die Renten kürzen. Brigitte Zink.
Die Liquidatoren, sie waren die ersten, die damals nach der Reaktorexplosion ins Katastrophengebiet nach Tschernobyl geschickt wurden. Die meisten von ihnen waren ahnungslos, wussten nicht, dass die Strahlung lebensgefährlich war und sie sich dabei radioaktiv verseuchen würden. Für ihren Einsatz erhielten die schätzungsweise 600.000 Helferinnen und Helfer eine Medaille, eine einmalige Prämie und später eine Art monatliche Rente für Strahlenopfer. Doch seit ein paar Jahren steckt die Ukraine in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Regierung spart. Auch bei den Sozialausgaben. Nicht einmal die Entschädigung für Strahlenopfer bleibt vom Spardiktat verschont. Der Staat und die Regierung, die beachten uns gar nicht mehr, sagt ein Liquidator dem ukrainischen Fernsehen bei einer Protestaktion vor dem Parlament in Kiew. Vor 3 Jahren hat man uns versprochen, unsere Renten würden erhöht. Aber passiert ist das Gegenteil. Früher erhielt ich 4.500 Grivna, heute sind es nur noch etwas über 3.000. 3.000 Grivna, das sind umgerechnet nicht einmal 400 Franken. Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Überleben, sagt dieser Mann. Das sind bloß noch ein paar Kopeken. Wenn alle Abzüge gemacht sind, kann ich mit dem Rest gerade noch Medikamente kaufen, sonst nichts. Tatsächlich sind die meisten Liquidatoren, die unmittelbar nach der Explosion im Einsatz waren, krank. Zähne und Haare sind ausgefallen, viele leiden unter Konzentrationsstörungen, Allergien und vor allem unter Schilddrüsenkrebs. Doch Experten streiten noch heute darüber, wie weit diese Krankheiten tatsächlich auf radioaktive Verseuchung zurückgeführt werden können. Auch deshalb hat die ukrainische Regierung die Renten der Liquidatoren neu berechnet und vielen von ihnen den Status als Strahlenopfer aberkannt. Das macht sie besonders wütend.
Нам конкретно нічого не дає відповіді в округ да около і суті нашої не
Man nennt uns keine konkreten Gründe. Alle Beamten reden um den heißen Brei herum. Sie wollen nur, dass wir möglichst bald Ruhe geben und von hier verschwinden. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das lassen sich vor allem die Liquidatoren mittleren Alters nicht länger gefallen. In den letzten 2 Jahren gingen einige vor Gericht und haben dort ihren Anspruch auf höhere Renten beweisen können. Doch das nütze nichts, sagt dieser Mann. Mir wird nach wie vor nur die Minimalrente ausbezahlt. Gerichtsentscheid hin oder her.
Brigitte Zink. Freie Medien sind in Ungarn schwer zu finden. Seit 1,5 Jahren behindert nämlich ein neues Mediengesetz Journalistinnen und Journalisten bei der Arbeit. Dieses Gesetz gibt der Regierung und ihrem Medienrat zahlreiche Mittel, um gegen unliebsame Berichte vorzugehen. Und die Mittel wirken. Wirklich frei berichten in Ungarn nur noch Internetmedien. Zum Beispiel die Online-Zeitung Atlazó. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann hat die Atlazó-Redaktion in Budapest besucht.
Im obersten Stock eines baufälligen Gebäudes aus den 1960er Jahren. Eine kleine Cafeteria versorgt die Mitarbeiter verschiedener Start-up-Firmen mit Erfrischungen. Die zumeist jungen Leute sitzen mit ihren Notebooks in abgewetzten Ledersesseln und surfen im Internet. Viele kleine Unternehmen, vorwiegend aus dem kreativen Bereich, haben sich hier im leergeräumten Dachstock des einst größten Budapester Kaufhauses eingenistet. Hinter einer dünnen Sperrholztür verbirgt sich auch der bescheidene Redaktionsraum von Atlazó, zu Deutsch Transparenz. Von hier aus, sagt Chefredaktor Tomasz Bodoki schmunzelnd, lehren wir die Mächtigen das Fürchten.
Yes, of course, they should be afraid of independent press investigating their matters.
Ja, ja, die sollen nur ein bisschen Angst haben vor investigativen Journalisten, die sich in ihre Angelegenheiten einmischen, meint Bodoki. Seine Redaktion bombardiert Ministerien und Behörden mit Anfragen zu undurchsichtigen Ausschreibungen und Besitzverhältnissen, deckt Skandale von Polit- und Wirtschaftsgrößen auf und hilft interessierten Bürgern beim Zugang zu Informationen. Natürlich sei man vor allem kritisch gegenüber der rechtsnationalen Regierung, aber nicht primär aus ideologischen Gründen.
I think the Watchdog organization should always watchdog on those people who have the political power, and that's the right-wing government at this moment.
Sein Internetportal verstehe sich als Wachhund der Demokratie und als solcher müsse man jenen auf die Finger schauen, die im Besitz der Macht seien. Im Moment sind das die Rechten, aber kämen eines Tages die Linken zurück an die Macht, wäre man auch ihnen gegenüber kritisch. Tomasz Bodoki hat längst bewiesen, dass er gegen alle Seiten austeilen kann. Er gehört zu den renommiertesten Journalisten in Ungarn, hat für manch wichtige Publikation gearbeitet und Preise gewonnen. Doch ist es für ihn zunehmend schwierig geworden, investigativ zu arbeiten.
I realize that political and economic pressure is inhibiting investigative journalism.
Der politische und wirtschaftliche Druck auf die Medien nehme zu. Die Regierung und viele von ihr abhängige Firmen stoppten ihre Werbeaufträge in kritischen Publikationen, sagt Bodoki, und diese hätten nicht die Kraft, um dem Druck zu widerstehen und würden zahnlos. Dass in der ungarischen Medienszene die Angst umgeht, führt Tomasz Bodoki auf das neue Mediengesetz zurück. Dieses ermöglicht der Regierung die totale Kontrolle über die herkömmlichen Medien, auch wenn die Politik im Endeffekt gar nicht viel unternimmt, rein die Möglichkeit zu intervenieren und gegen unliebsame Journalisten und Publikationen vorzugehen, führt dazu, dass viele Medienschaffende mit der Schere im Kopf arbeiten. Das neue Mediengesetz ist denn auch der Hauptgrund gewesen, dass Tomasz Bodoki und seine Kollegen die Online-Zeitung Atlazó gründeten.
So our idea was, let's test the law, if it's possible to remain very critical to the government.
Man habe ausprobieren wollen, wie weit kritischer Journalismus unter dem neuen Gesetz noch möglich sei. Nach knapp 2 Jahren kann Tomasz Bodoki sagen, er ist möglich, aber nur, wenn die Geschichten absolut wasserdicht sind und man sich juristisch gut absichert. Atlas Zoo beschäftigt deshalb nicht nur erfahrene Journalisten, sondern auch Juristen.
It is very important to have lawyers because in Hungary there is not much physical threat to the journalists, so you don't get beaten or don't get shot like in Russia.
In Ungarn würden Journalisten zwar nicht verprügelt oder erschossen wie in Russland, dafür aber sofort vor den Kadi gezerrt. Sie seien auf guten Rechtsschutz angewiesen.
And if you don't have good legal protection, then you can't defend yourself.
Atlas Zoo setzt auf Whistleblower und Informanten, die unerkannt bleiben wollen. So gelingt es der Internetzeitung, Enthüllungsgeschichten zu schreiben, die in anderen Medien nicht mehr publiziert werden. Das hat sich auch im Publikum herumgesprochen. Atlas Zoo ist populär. Die Website wird von monatlich 180.000 Lesern besucht. Viele sind bereit, dafür einen Obolus zu entrichten, denn die Online-Publikation lebt ausschließlich von privaten Spenden und Zuwendungen. Für die Zukunft bleibt der Wunsch, mehr in die Recherchearbeit statt in Gerichtsprozesse investieren zu können.
Das war Marc Lehmann aus Budapest und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich heute Marcel Jecke, für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon Roman Fillinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.